Ja, hallo zusammen. Bevor ich das wieder vergesse und hinter irgendwelche Leute, die die Predigt dann ins Web stellen oder eine Kassette beschriften wollen, also die Predigt heißt Licht ins Dunkel. Zur Einleitung vielleicht kurz, wie es zu dieser Predigt gekommen ist, weil da hängt viel mit zusammen. Ich habe jetzt längere Zeit hier nicht gepredigt und das hatte auch einige Gründe. Zum einen war irgendwie bis vor kurzem ja noch Winter. Winter ist für mich immer eine ganz, ganz schlechte Zeit. Also die Zeit, wo man sich halt voll zurückzieht, wo es scheiße ist, wo man keinen Bock hat rauszugehen, wo die Stimmung dann auch so langsam in Eimer geht. Dann haben wir ziemlich viel Stress in der Firma gehabt. Ich bin umgezogen Ostern, hatte ziemlich viel Aufregung vorher und danach ist halt auch noch einiges zu tun. Und irgendwie habe ich gemerkt, mein Kopf war ziemlich leer. Da war also nicht mehr viel drin. Und auch wenn ich mal drüber nachgedacht habe, man könnte ja mal wieder predigen und worüber könnte man predigen oder was auch immer, da kam einfach irgendwie nichts zustande. Es war also ziemlich empty. Und für mich ist das Problem, ich weiß nicht, es gibt viele, die können einfach sich hinsetzen und sagen, so, das ist jetzt mein Predigtthema und dann arbeiten die eine Predigt aus. Könnte ich vielleicht auch, aber irgendwie liegt mir das nicht so richtig. Sondern ich möchte dann predigen oder habe dann Bock drauf zu predigen, wenn ich irgendwas erlebt habe, wenn mich irgendwas bewegt hat oder wenn mir selber irgendwas klar geworden ist und für mich selber ja wirklich ein Thema ist, dann fällt es mir zumindest viel leichter und ich denke auch, ich bin glaubwürdiger, wenn ich von dem erzähle, was mir passiert ist, als dass ich irgendwie einfach theologische Abhandlungen loslege. Und deswegen war das für mich eine Zeit lang überhaupt nicht möglich. Und so im Nachhinein gesehen war es eigentlich eine ziemlich dunkle Zeit für mich gewesen, die sehr unbefriedigend war. Und die Predigt soll von so dunklen Zeiten bei uns handeln, worum es da geht und um Wege da hinaus. Und für mich haben die Wege da hinaus auf verschiedene Arten geführt. Es waren unter anderem ganz interessante Sachen. Meine Mutter ist in so einer ganz normalen Gemeinde, sage ich mal, so. Und da gibt es dann auch eine Zeitschrift, die heißt dann einfallsreicherweise Die Gemeinde. Und die habe ich als Kind dann sonntags, mittags irgendwann gelesen, weil die halt unglaublich spannend war. Und weil die eben so spannend war, habe ich die nicht abonniert, sondern seit ich weiß nicht wie viele Jahren nicht mehr gelesen. Und vor einigen Wochen sagte meine Mutter, du hör mal, da ist ein Artikel für über euren Martin Dreier drin. Martin, ich habe sie immer noch nicht mitgebracht, ich bringe sie dir noch mit. Und den habe ich mir dann natürlich durchgelesen, sie hat den aufgehoben und da waren direkt zwei Artikel. Einer ging über richtige Vergebung, da kommt gleich noch ein bisschen was zu, oder Vergebung richtig erleben und frei werden. Und der andere Artikel war noch ein bisschen anderes Thema, aber das sprach relativ in meine Situation rein. Und ich fand das schon mal krass, dass ich irgendwann nach Jahren so ein für mich total abgehalftertes Blatt wieder in die Hand nehme und ausgerechnet dann in so einem Ding, wo man seine Meinung vorher drüber hatte, da reinguck und da sind zwei Artikel, die mir voll ins Schwarze getroffen haben. Ein wichtiger anderer Punkt war noch, mein guter Freund Benny meinte dann immer wieder, mir in die Rippen treten zu müssen, immer wieder zum selben Thema. Und das hat er dann mit viel Ausdauer so lange gemacht, bis ich es dann auch verstanden habe. Und dadurch ist jetzt mein Predigtthema Licht ins Dunkel entstanden. Und dann habe ich natürlich irgendwie gedacht, wenn du jetzt schon mal wieder predigst, dann aber auch volles Programm. Und hatte irgendwie vor, das Ganze theologisch richtig fett auszubauen, viele Bibelstellen rauszusuchen. Und hier, ja, ich gebe es auch zu, wahrscheinlich auch ein bisschen einen auf dicke Hose zu machen. Nach dem Motto, boah, der kennt sich aber aus. Dabei habe ich dann nur eine gute Computerbibel zu Hause. Die hat mich dann auch im Stich gelassen. Und irgendwie, es war wirklich Murks. Also die Absicht, das Ganze jetzt hier theologisch absolut perfekt auf den Punkt zu bringen, ist mir gut in die Hose gegangen. Und was jetzt rausgekommen ist, ist vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Es ist einfach das, dass ich euch erzähle, wie man aus so einer Nummer rauskommen kann, wie so eine Nummer überhaupt aussieht. Und es ist vielleicht mehr Hilfestellung als eine wichtige theologische Geschichte. Aber wie gesagt, vielleicht doch besser. Es geht mir einfach darum, dass wir lernen, ein besseres, ein positiveres, ja, ein fröhlicheres Leben zu führen und um den Weg dahin. Versteht das bitte nicht falsch. Ich war früher absoluter Gegner und bin heute noch absoluter Gegner von Leuten, die ohne eine Begründung dafür wild durch die Gegend laufen wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen und permanent erzählen, think positive. Denk positiv. Positives Leben kann dich beeinflussen. Positives Leben kann dich besser machen. Du wirst dich wohler fühlen. Und ich sage, das ist positiver Bullshit, weil solange das Ganze keinen Hand und Fuß hat, sondern ich mich einfach nur versuche, ja, selbst zu hypnotisieren, wird das Ding irgendwann platzen wie eine Seifenblase. Also da geht's mit Sicherheit nicht drum. Das wäre, als würde man einem Schiffbrüchigen erzählen oder ein Schiffbrüchiger würde auf dem Ozean rumtreiben in so einer ganz kleinen Gummikiste, weit und breit kein Land, kein Flugzeug, kein Schiff, kein Nichts in Sicht und sich unglaublich drüber freuen, dass er doch zum Glück bei einem Waldbrand nicht ums Leben kommen kann. Also das ist positives Denken. Das ist Schwachsinn, das ist Bullshit. Klar kann der auf dem Meer nicht, ne? Aber es gibt immer noch den weißen Hai. Wo ich auch direkt einen Einschnitt machen möchte, ist, ich habe selber mit Depressionen zu tun oder zu tun gehabt und es gibt definitiv den Punkt, wo der Arzt, der Apotheker oder auch der Seelsorger und der Pastor gefragt ist und wo wir uns nicht Münchhausen-like selber an den Haaren aus dem Schopf ziehen können. Das ganz klar. Es gibt einfach Bereiche, die als Krankheit dastehen oder auch seelsorgerliche Probleme oder Probleme eigentliche im Leben, die man alleine definitiv nicht bewältigen kann und wo professionelle Hilfe das Einzige und das Beste ist, was man in Anspruch nehmen kann. Das mal ganz klar vorab. Noch eins vorab. Nö. Jetzt habe ich mich aber selber von hinten umspielt. Schön. Nein, also das ganz klar. Es geht zum einen nicht um sinnloses Think-Positive-Geschwätz und zum anderen, es gibt einfach Fälle, da geht es nicht drum, jetzt in dieser Predigt, bitte nicht zusammenwerfen, Depressionen oder ernste Probleme müssen bitte auch mit Leuten abgesprochen oder behandelt werden, die sich damit auskennen. Was noch vorab zu sagen ist, viele Themen von denen, die ich jetzt anspreche, kann ich leider nur anreißen. Also es sind Themen dabei, gerade auch richtiger Umgang mit Vergebung und Ähnliches, die kann ich nur kurz behandeln, sonst sitzen wir morgen noch hier. Die werden mal irgendwo, denke ich, Platz in der eigenen Predigt finden und ich kann halt da nur einiges anreißen. Wo viele denken, ich biege jetzt in die Zielgerade ein, mein erster Punkt. Ich kann mir das Leben selber versauen. Stellt euch mal so einen richtig verfickten Remscheider Novembertag vor. So richtig schön dunkel. Es wird den ganzen Tag nicht richtig hell. Es ist nass draußen, es ist kalt, das ist unangenehm. Wenn du dann zu Hause sitzen bleibst, machst nur eine einzige, möglichst weit entfernte kleine Kerze an, haust dir eine Pulle schlechten Rotwein in den Kopf und lässt so eine Stunde Savior-Maschinen laufen, ist der Selbstmord nicht mehr weit. Was ich damit sagen will, es gibt Situationen in unserem Leben, und in so einer ähnlichen habe ich drinnen gesteckt, wo unsere Sorgen, unsere Ängste, Nöte, Probleme, Sünden, schlechten Gedanken immer mehr an Überhand gewinnen. Wo alles immer dunkler wird, wo die Dinger immer übermächtiger werden und wo man überhaupt nicht mehr dran glauben kann, dass irgendwann nach so einem Tag auch mal wieder irgendwie ein Frühlingstag kommt, wo vielleicht tatsächlich mal mehrere Stunden in Remscheid die Sonne scheint. Man kann das einfach nicht mehr wahrhaben. Das ist wie so eine Spirale, die sich immer weiter in die Dunkelheit nach unten dreht. Der Blick konzentriert sich komplett auf dieses Dunkle, auf die Probleme, die immer mehr Gewicht bekommen. Und alles andere, was eigentlich auch da ist, wird immer unwichtiger, unrealer. Also ich kann da selber ein Lied von singen, ich erzähl's lieber, dass es manchmal sogar Spaß machen kann, in Anführungszeichen, sich in seinem eigenen Sumpf zu wälzen, in seinen eigenen Problemen aufzugehen, weil es hat einen entscheidenden Vorteil. Dann fühlt man wenigstens noch was. Und wenn es mieses Fühlen ist, aber es sind noch Gefühle da. Wenn man das jetzt ganz überspitzt oder sehr krass formuliert, könnte man sagen, man gibt Satan damit echt die Ehre. Wenn man es ein bisschen harmloser formuliert, dann gibt man halt dem Schlechten einfach immer mehr Raum. Und das ist eigentlich das, was er ja doch will. Dass uns das Schlechte beherrscht und richtig fertig macht. Und so den Wendepunkt habe ich mit darin auch erlebt, dass genau diese Freundschaft zu Benny, dass ich da eigentlich drauf und dran war, und die war mir auch in der Zeit noch super wichtig, mir die selber zu versauen. Ganz profane Geschichte. Der Typ hat jetzt seit einem halben Jahr eine Freundin und dadurch sind die Zeiten, die wir als Kumpels zusammen verbringen können, natürlich weniger geworden. Und wenn man so richtig schön in diesem scheißmiesen Denken drin ist, kommt man auf so eine kranke Idee, selbst die Zeit, die man miteinander verbringt, darüber dem Miesen zu schieben, dass sie ja A gleich wieder rum ist und die nächste wahrscheinlich erst in 2 Wochen wieder stattfindet. Das klingt krank. Ja, das ist bescheuert eigentlich. Und ich kann nur sagen, für die, die so Situationen überhaupt nicht erleben, denen wirklich die Sonne aus dem Arsch scheint und mitten ins Gesicht gleichzeitig, die können sich jetzt fürchterlich entspannt zurücklehnen und können ihrem Herrn jetzt leise und im Lobpreis gerne auch mörderlaut nachher dafür danken. Und die können sich anhören, ob das, was ich jetzt erzähle, vielleicht richtig ist oder nicht. Und können, weiß, was ich machen. Aber für die, die sowas schon mal erlebt haben, in welcher Form auch immer, da gibt es ganz, ganz viele Facetten. Für die habe ich nach dieser etwas düsteren Einleitung und dem ersten Punkt noch 2 Punkte, die den Weg daraus zeigen können. Der 2. Punkt beschäftigt sich erstmal, dass du selber einiges machen kannst. Also ich meine, es ist logisch. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, da haben wir keinen Einfluss drauf. Die können wir nicht selber bestimmen. Das ist hart, aber das ist nun mal so. Ja? Wir können weder unsere gesellschaftliche Stellung irgendwie schlagartig selber verändern, noch können wir, wenn wir chronischer Single sind, schlagartig uns die Traumpartnerin des Lebens herbeibeten oder was auch immer. Also es gibt einfach Sachen, da haben wir erstmal zumindest keinen Einfluss drauf. Logisch, Sachen, wo wir einen Einfluss drauf haben, die sollten wir auch angehen. Aber das fällt in so einer etwas mieseren Stimmung oder im tiefen Keller, fällt das verdammt schwer. Dann fällt es manchmal sogar schwer, die Wohnung aufzuräumen, obwohl es eigentlich gut wäre, die Wohnung aufzuräumen, weil A ist man in Bewegung und B hat man danach ein positives Erlebnis, auch wenn es vielleicht nur ein kleines ist und der Weg dahin hart, kommt auf die Wohnung drauf an. Aber wie gesagt, es gibt diese Dinge, die ich nicht ändern kann. Und ich kann an vielen Sachen nichts machen. Aber ich habe eine Chance, ich kann damit anders umgehen. Die Art und Weise, wie ich mit Schicksalsschlägen oder auch mit ganz kleinen Frustigkeiten umgehe, die liegt in meiner Hand. Ich habe im Hauskreis am Montag die Frage gestellt, ich mache es mir mittlerweile gerne mal einfach, wenn ich irgendwie so ein paar Meinungen hören will oder mir nicht alle Punkte gleichzeitig einfallen, dann wird mein Hauskreis gnädig missbraucht. Und habe einfach die Frage gestellt, wenn es euch so richtig scheiße geht, wenn ihr mies drauf seid, ihr irgendwie in so einem Tief hängt, was könnt ihr selber machen, um euch davon abzulenken oder das Ganze hinterher positiver zu sehen oder mit dem besser umgehen zu können. Und da kam eine lustige Liste bei raus, die komischerweise erstmal mit Biertrinken anfing. Gibt sogar eine Stelle in der Bibel, in Sprüche 22 oder so, gibt es eine Stelle dazu, die dann wirklich sagt, gebt dem traurigen Bier und dem schwermütigen Wein, auf dass es ihm besser gehe. Ist aber jetzt als Einmaldosis gemeint. Weil wenn es mir 8 Wochen am Stück dreckig geht und ich mir einfach noch die Hirse zupumpe, dann geht es mir insofern besser, ich habe danach noch ein Problem. Aber es waren halt auch noch andere Sachen, vielleicht auch konstruktivere noch mit dabei. Eins fand ich auch gut, statt auf Gefühle und Emotionen, wo ich weiß, die laufen in dem Moment sowieso ziemlich daneben, die versuchen auszuschalten und einfach wirklich auf die Fakten zu schauen. Und das war so eine Klamotte, wo Benny wirklich alle paar Tage ankam und hat gesagt, pass mal auf, du fährst jetzt einen Benz. Also der ist manchmal auch ein bisschen kapitalistisch orientiert. Du fährst jetzt einen Benz, du hast eine größere Wohnung, du hast tolle Freunde. Da wurde er dann nicht mehr so kapitalistisch. Also hat mir wirklich gebetsmühlenartig aufgezählt, was in meinem Leben gut ist. Er hat den Blick auf die Fakten gelenkt. Fakten, die, wie vorhin gesagt, einfach plötzlich eigentlich keinen Wert mehr haben, weil sie so unwichtig sind. Es waren noch andere Punkte. Fernseh gucken oder Musik hören. Grillen mit Freunden oder einfach auch nur so Leute treffen. Telefonieren. Mit 2, 3 Leuten zusammen beten gehen. Autofahren. Kommentar dazu noch, möglichst schnell. Gut, damit kann man seine Probleme dann auch schon mal endgültig lösen. Sollte man vielleicht dann je nach Laune auch nicht unbedingt machen. Auch nicht in der Kombination. Erst Fernseh gucken, dann Bier trinken und dann Autofahren. Wer verdammt scheiße. Oder Xbox zocken, Sport machen. Ich weiß, mir ging's vor 2 Jahren, wie mein Vater das x-te Mal vor seinem Tod im Krankenhaus lag, auch richtig scheiße. Und ich als eigentlich No-Sportsman hab dann günstigerweise im Februar beschlossen, ab jetzt wird gejoggt. Hab mir ein Mattes geschnappt und bin mit dem wie ein Geisteskranker um die Talsperre gerannt. Und ich kann euch sagen, das hat was gebracht. Mir ging's danach echt besser. Wir hatten zwar jederzeit die Gefahr, uns irgendwelche Bänder zu reißen, weil A, es war kalt und glatt und B, es war, wenn wir aus dem Krankenhaus aus Köln zurückkamen, dunkel. Aber es hat was gebracht. Auch ein erhebender Punkt für den einen oder anderen, mit Frauen reden. Kann den anderen aber dann auch runterziehen. Ich weiß auch nicht genau, warum ausgerechnet mit Frauen. Ich war es nicht. Ich sag nicht, wer es war. Diese ganze bunte Mischung hat 2 verschiedene Qualitäten, wobei der Übergang fließend ist. Also es ist einmal die Qualität wirklich pure Ablenkung. Und bitte, es ist nicht schlecht. Bevor ich da sitze und weiter mich in meinem Schicksal wälze, es ist wesentlich, wesentlich besser, mir irgendwas im Fernsehen anzugucken oder Musik zu hören. Man sollte dann jetzt nicht unbedingt den letzten Trauerzeug da spielen. Aber versteht ihr, was anderes zu machen, aus der Situation einfach mal selbstständig auszubrechen. Und dann ist die andere Qualität die vielleicht auch eine Veränderung bringt, jetzt nicht der Situation, sondern der Sichtweise. Nämlich sich auszutauschen, sich mit anderen zu treffen, zu beten, eine sehr gute Erfahrung, die ich gemacht habe, zu reden oder auch sich bewusst auf dieses Wesentliche zu konzentrieren und den Blick gezielt auf die Fakten zu legen, die man hat. Ich kann auch was anderes machen. Viele leiden unter Minderwertigkeit und die kann einen verdammt runterziehen. Und es sind Prozesse, die man durchführen kann. Es geht nicht von heute auf gleich. Aber aufzuhören, sich ununterbrochen an denen zu messen, die besser, toller sind als ich, die mehr können, die schöner sind, die vielleicht weißere Zähne haben, die dann auch noch gerade stehen. Man kann eine gewisse Zufriedenheit lernen. Man muss das üben. Aber man kann das lernen. Eine lustige Geschichte aus der längeren Vergangenheit ist von Alexander dem Großen. Der war so lange mit der Größe seines Reiches und seiner Macht völlig zufrieden, solange er keine Kenntnisse über Geografie hatte. In dem Moment, wo er Geografie lernte, wie er auch immer ihm das beigebracht hat, und Geometrie, was die Dimension des Ganzen ausmachte, in dem Moment ist der Kerl fuchsteufelswild geworden, weil er hat begriffen, ich habe zwar ein mächtig großes Reich, aber gegen die Erde gesehen, ich habe ein Dorf. Der hat sich aufgeregt, hat sich ohne Ende aufgeregt, weil er einfach gemerkt hat, oh Scheiße, vorher war er zufrieden. Und es gibt Erhebungen, in anderen Ländern, die viel, viel ärmer sind als wir, sind häufig die Leute glücklicher. Denen es teilweise so scheiße geht, wo wir denken würden, da könnte ich nicht aushalten, keine Viertelstunde. Da sitzen die da fröhlich auf ihrem Slumhaufen und töpfern vor sich hin, oder was? Also ich will das jetzt nicht irgendwie veralbern, aber die haben ihre Basis woanders. Die beziehen sich nicht auf uns. Wir sind für die irgendwie, wenn sie von uns schon mal gehört haben, ganz weit weg. Aber der Nachbar, der ist ja genauso dran. Und versteht ihr, was ich meine? Nicht immer nach dem zu streben, was man irgendwie sowieso nicht. Wir können nicht alle Ferrari fahren. Und wir können auch nicht irgendwie alle die Tollsten und Schönsten sein. Und der eine hat Pickel am Arsch und der andere im Gesicht. Ja und? Das wieder zum Thema, man kann an manchen Sachen auch was machen. Was auch eine gute Geschichte ist, ist wirklich auszubrechen aus dem Kreislauf, mich nur noch um mich selber zu drehen. Das ist der Kreislauf, der negativ ist, definitiv. Sondern auszubrechen und sich um andere zu kümmern. Das geht auch nur im gewissen Grade. Und ich habe eine Geschichte gelesen von Alfred Adler, das war so ein Zeitgenosse von Sigmund Freud. Und Alfred Adler gilt als Begründer der Psychologie. Jedenfalls, dass der Mensch überhaupt sich selber auf sich bezogen und die anderen blub. Also ein Riesentier da in der Psychologie, und Arzt war er auch noch, und Augenarzt und Psychiater, alles durcheinander, und hat sich mit Freud die ganze Zeit gezofft, nachdem sie sich früher mal ganz gut verstanden hatten. Und der hat behauptet, und da habe ich vorhin gesagt, Vorsicht, das war sein Weg, Depressionen zu heilen, aber der Ansatz ist gut. Wenn ein Depressiver 2 Wochen vom ersten Atemzug, wenn er aufsteht, sich mit all seiner Kraft und seinem ganzen Bestreben drum kümmert, wie und wem er eine riesengroße Freude machen kann, braucht er nach 2 Wochen keine Behandlung mehr. Das hat der Kerl irgendwann, 1870 ist er geboren, irgendwann 1900 blub, hat er das von sich gegeben. Halte ich für gefährlich. Aber der Ansatz ist richtig, dass ich mich dadurch, dass ich mich um andere kümmere, und das heißt jetzt nicht, denen da ununterbrochen, wer weiß, welche Kräfte raubenden Sachen zu machen, sondern einfach meine Sicht von mir weglenke und darauf konzentriere, wie kann ich dem jetzt eine Freude machen, reißt mich das positiv mit. Auch eine Geschichte, die Benny mir gesagt hat, nachdem er mir das jetzt x-mal ermüdenderweise immer dann erzählen musste, was alles gut bei mir ist, so eine Geschichte einfach aufzuschreiben. Wenn euch wirklich auch mal die Sonne aus dem Arsch scheint und es geht euch richtig gut, dann macht euch doch mal Gedanken drüber. Was ist gut bei mir? Was finde ich vielleicht selber sogar toll an mir? Was habe ich erreicht? Ich habe früher mal Probleme gehabt mit Stolz. Nicht, dass ich zu viel davon hatte, sondern ich habe immer gedacht, als Christ darf man überhaupt nicht stolz sein, weil dann ist A, der Lohn im Himmel weg, und B, bist ein riesen Arschloch vor Gott. Völliger Blödsinn. Solange der Stolz nicht über mich herrscht und ich übermütig werde deswegen oder so. Ein gewisses Maß an Stolz ist doch in Ordnung. Und das haltet mal fest. Und das ist wie so eine Konserve. Die könnt ihr aufmachen, wenn die Scheiße mal wieder richtig qualmt. Dann macht ihr die frisch auf und die ist noch nicht abgelaufen. Benny hat selber mal gemacht. Er hat mir dann mal einfach aufgeschrieben, weil ich dann in so Situationen, wenn ich dann selber denke, ich bin scheiße und um mich ist alles scheiße und überhaupt, ja, dann in dem Moment fehlt mir auch überhaupt der Bezug, wie mich irgendwie ein anderer Mensch noch mögen, lieben oder was auch immer kann. Und dann hat er mir einfach mal aufgeschrieben, was er an mir gut findet, und hat mir das gegeben und gesagt, so, und jetzt brauchst du nicht mehr fragen. Wenn scheiße ist, liest du ja wieder durch und dann passt es wieder. Das klingt vielleicht albern, aber das sind ganz einfache Hilfestellungen, wie man sich ja selber eine Lebenshilfe basteln kann, wie man sich selber ein Stück weit die Sache einfacher machen kann, wenn es dann mal wieder dicke kommt, ja, den Blick ins Licht nicht zu verlieren. Was ich bis jetzt von mir gegeben habe, bis auf ganz wenige Punkte, so das zusammen beten und ja, das war es eigentlich auch schon, bis auf den Punkt hätte das Ganze jetzt in einem Lebenshilfekurs von der Volkshochschule stattfinden können oder in irgendeinem Selbsterfahrungsseminar oder halt, wie gesagt, auch in so einer Think-Positive-Schule, wo man für so einen Quatsch dann hier nicht kostenlos sitzt, sondern richtig Geld bezahlt. Ich denke, wirkliche Kraft verleiht dem Ganzen erst der letzte Punkt. Und erst der letzte Punkt ist der Punkt, der Blick weg vom Schlechten hin auf Gott. Tim, an dir geht's gut, ne?
Ja, wunderbar.
Schön. Das, was uns als Christen doch davon unterscheidet, ist, dass wir nicht nur den Blick auf irgendwas Gutes und auf irgendwas Schönes richten müssen, sondern den Blick auf der uns das Gute und Schöne gibt, richten können. Und das unterscheidet uns. Die ganzen Punkte, die ich bis jetzt genannt habe, da stehe ich mit voller Überzeugung hinter und ich finde die richtig. Aber wir können noch einen draufsetzen. Und das macht die Nummer wasserdicht. Vieles von dem, was ich vorher gesagt habe, hat nur eine gewisse Berechtigung. Allein mein Benz, wo ich mich so drüber freue, der kann mir morgen gestohlen werden, der kann durchrosten, der kann kaputt gehen. Aber das, was Gott uns gibt, das bleibt. Und es sind wirklich die ganz einfachen Fakten eigentlich. Hey, wir sind Gottes Kinder. Sofern ihr euch dafür entschieden habt. Wir sind erlöst. Wir sind hammergeliebt. Wir haben Vergebung erlebt. Und ich habe vorhin gesagt, gerade damit richtig umzugehen, war für mich auch eine Schwierigkeit. Und da kann man sich auch selber wieder richtig in die Scheiße reinreiten. Du hast Mist gemacht, du gehst hin zu Jesus, du sagst ihm das, empfängst Vergebung, drehst dich wieder rum und trauerst drüber nach, dass du diesen Mist gemacht hast. Das ist deutlich die falsche Art und Weise, mit Vergebung umzugehen. Für Jesus ist die Vergebung da und der Mist ist weg. Völlig klare Geschichte. Und ich war so bescheuert und habe noch 15 Mal wieder drüber nachgedacht, welche Scheiße ich jetzt gebaut habe. Und habe mich schon wieder um diese Scheiße bewegt. Wie gesagt, also das Thema Vergebung ist mit Sicherheit eine eigenständige Predigt wert. Aber wenn ich die Vergebung, die ich von Jesus doch empfangen habe, für mich richtig einsetze, dann ist mein Konto wieder auf Null. Dann sind da nicht irgendwelche Schulden noch drauf, die ich noch begleichen muss, sondern Jesus hat das Konto wieder auf Null gesetzt. Und jetzt geht's wieder nach vorne. Und wenn die Sünde weg ist, ist sie vergeben und sie hat kein Recht mehr an mir. Sie kann mich nicht mehr anzecken. Für das Ganze, was ich jetzt hier mal eben kurz an Fakten, die Gott betreffen, maschinengewehrartig runtergeratet habe, gibt's Dutzende und Aberdutzende Bibelstellen. Und wenn ich jetzt, anfangs habe ich gedacht, ich bin theologisch so eifrig und mache eine Riesenliste, die ich dann kopiere und jedem mitgebe. Dummerweise hat es theologisch nicht so richtig funktioniert. Aber ihr könnt euch die selber raussuchen. Muss man dummerweise dieses große, schwere Buch in die Hand nehmen. Aber macht das. Ich habe nur zwei Stellen rausgesucht von mehreren Lieblingsstellen, die mir aber dann wirklich immer wieder auch in den Kopf kommen. Und ich versuche mich mittlerweile auch bewusst an so Stellen zu erinnern, wo ich genauso wie Benny in seinem Brief aufgeschrieben hat oder auf diesem Zettel, was ich für ihn bedeute, wo ich auch in der Bibel nachlesen kann, wenn es mir schlecht geht, oder schreibt sie euch raus, ist einfacher, braucht ihr nicht mehr suchen. Die wichtigen Kernfakten, und ich glaube, jeder hat irgendwo einen anderen Part in der Bibel, der einem besonders viel gegeben hat oder so. Wie gesagt, für mich sind es zwei, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Die eine sagt für mich auch so, hey, wir haben den Stärksten auf unserer Seite. Und keiner, aber auch keiner hat das verdammte Recht, mich aus dem seiner Hand zu reißen. Und ich stehe in Römer 8. Ich lese jetzt nicht die ganze Passage von 31 bis 38, sondern nur drei Verse. Es geht los. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn doch Gott zu uns steht, wer soll gegen uns sein? Und dann 38, 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist für mich eine ganz wichtige Aussage. Und ich kann nicht die ganze Bibel auswendig lernen. Und manches, gerade so die Geschlechtsregister im Alten Testament, sind auch ein bisschen mühsam und bringen da nicht so viel. Wenn es dir richtig scheiße geht und überlegst, springe ich von der Brücke oder nicht? Und dann steht da Ismael, Seuchte, Joachim und blub. Hilft nichts. Aber es gibt einfach für jeden irgendwelche richtig wichtigen Punkte. Und ein anderer ist noch, ich bin immer so der Sorgentyp. Und jetzt gerade ist mir noch eingefallen, sorgt euch um nichts, sondern lasst alles in Bitten und Flehen von den Herrn kommen. Er wird's wohl machen. Weiß ich gar nicht jetzt, wo das steht. Aber eine andere Stelle ist, wo drinnen steht, dass Jesus uns versorgt, sich um uns kümmert und wir uns keine Sorge machen zu brauchen, steht in Matthäus 6, 25 bis 29. Deswegen sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber von euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Und warum seid ihr um eure Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, dass nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Die Sachen sind mir wichtig. Und damit kann ich selbst, wenn es mir richtig mies geht und ich denke wirklich, die dunkle Suppe schwappt über mir zusammen, kann ich meinen Blick fest auf Jesus halten. Wie in der Story, die Storch die letzten zwei Wochen beide Male vorgelesen hat. Ich lese deswegen jetzt nicht nochmal extra vor. mit dem Petrus, der übers Wasser gehen wollte. Solange er auf Jesus vertraut hat, auf Jesus geschaut hat, ist er über die tosenden Wellen von diesem See gegangen. Und in dem Moment, wo er den Blick davon abgewendet hat und hat auf diese Wellen geguckt, ist er abgesoffen. Hey, die Wellen waren dieselben. Das ist das, was ich meine. Die Wellen waren haargenau dieselben Wellen wie vorher. Aber er hat seine Sichtweise von dem Guten, von Jesus, von dem, der uns alle Kraft, der uns alles geben kann und will, abgelenkt auf die böse, böse Scheiße. Und da ist er drin untergegangen. Mich hat auch diese Geschichte von den Aposteln, die im Knast sitzen und statt jetzt irgendwie Tageskerben in ihre Balken zu ritzen und zu frusten, die da gesessen haben und haben rumgesungen, hat mich schon irgendwo angesprochen. Bloß der Bezug ist ein bisschen weit weg. Ich habe diese Apostel nicht gekannt. Die haben ganz anders gelebt damals. Ich weiß nicht, wie so ein Knast ausgesehen hat. Der war mit Sicherheit scheiße, aber irgendwie so ein bisschen der Bezug hat mir gefehlt. Und dann ist mir ein Mann eingefallen. Er hat ein super Lied geschrieben, was leider in vielen Jugendstunden, da kann sich jeder freuen, der früher nicht in eine normale Jugend gegangen ist, so runtergeleiert und gelullert wurde, dass man den ganzen Hintergrund und den ganzen Inhalt gar nicht mehr richtig erfasst hat. Nämlich Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat im KZ gesessen, ich weiß nicht genau, was Buchenwald, was Auschwitz, einer von beiden meine ich, ist aber auch völlig egal, der kann auch in einem anderen gesessen haben, weil da gab es keine großen Qualitätsunterschiede in diesen KZs, die waren alle einfach definitiv grottenscheiße. Und da habe ich einen konkreteren Bezug zu, weil ich kann mir einfach im Fernsehen irgendwelche Berichterstattungen, da graust es mich jedes Mal und manches Mal muss ich weggucken, angucken von Filmen, die gedreht wurden, wie die Alliierten in diese KZs rein sind und haben die letzten Lebendigen herausgetragen, geschleppt oder was auch immer. Und der Rest lag auf großen Haufen zusammengekarrt, weil sie es nicht mehr geschafft haben, die zu verbrennen. Und in dieser Situation hat Dietrich Bonhoeffer da gesessen und hat, ich meine, zum Jahreswechsel 44-45, kurz danach ist er massakriert worden, zum Jahreswechsel ein Lied geschrieben. Ich lese jetzt nicht das ganze Lied vor, aber der Refrain ist: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und es ist ein Lied, ich habe das neulich im Hauskreis nochmal ganz vorgelesen. Und ich muss sagen, ich hatte Tränen in den Augen. Weil in dieser Situation, in dieser verflixten Scheiße, wo er wusste, es gibt kein Entrinnen. Manche haben Selbstmord da begangen. Und Bonhoeffer hat da gesessen, hatte einen unerschütterlichen Blick auf Jesus, hat sich durch nichts Gerühr machen lassen, hat anderen geholfen, hat andere Mut gemacht, hat ihnen zugehört, hat mit denen irgendwelche heimlichen Bibelstunden gemacht oder was auch immer, hat noch so viel Power und so viel Liebe für Jesus, dass er in dieser Situation noch so ein Lied schreiben kann. Und wir werden mit Sicherheit alle ein bisschen üben müssen, bis wir kleine Bonhoeffers sind. Und das ist jetzt wieder einer von diesen ganz hochgehängten Glaubenshelden vielleicht, wo Storch auch gesagt hat, werden wir nie drankommen, brauchen wir auch gar nicht. Wir sitzen zum Glück nicht im KZ, wir müssen nur mit unserer alltäglichen Scheiße umgehen können. Aber ich denke dafür, es ist eine gute Sache. Wie gesagt, zum einen können wir uns die Sache selber schwer machen, indem wir einfach den Problemen den Platz geben, den Sorgen den Platz geben und dem Frust den Platz geben, der ihnen nicht gehört. Und dann können wir selber was machen. Wir können wirklich einfach blöde Ablenkung suchen, um einfach mal diesen Strudel nach unten zu durchbrechen. Wir können weiter uns Gesprächspartner suchen, mit denen zusammen was unternehmen. In der Phase vor etlichen Jahren hat der Wolfgang auch mal zu mir gesagt, weißt du was? Wenn du mal wieder freitags richtig frustig bist, bleib nicht zu Hause und hau dir den Kopf mit Bier voll. Ist mir lieber, du kommst hierher und haust dir den Kopf mit Bier hier voll, als zu Hause. Weil du bist wenigstens in der Gemeinde. Und das hat gezogen. Und dann braucht man sich dann auch nicht mehr den Kopf so mit Bier voll zu hauen. Wobei, mit euch schmeckt es dann auch besser als alleine. Und das Dritte ist, entgegen allen anderen, die anderen hätten nach Punkt 2 aufhören müssen, haben wir als Christen den wirklichen Grund, und selbst in der dicksten Scheiße noch zu freuen und den Blick richtig positiv auszurichten. Und das ist auf Jesus. Und vielleicht könnt ihr das für euch wirklich mal machen, so den einen oder anderen Ratschlag mal zu beherzigen oder vielleicht einfach nur auszuprobieren. Zum einen für euch gucken, was ist in meinem Leben sowieso so, dass ich mich drüber freuen kann, und das schreibt auf. Und zum anderen guckt in die Bibel rein, welche Stellen sind mir wirklich, wirklich wichtig. Und die schreibt auf oder lernt sie vielleicht sogar auswendig. Ich weiß von einigen Leuten, die im KZ gesessen haben, die wenigsten hatten Bibeln dabei. Und die wenigen, die sie hatten, die wurden wirklich gehütet. Aber damals hat man halt noch mehr auswendig gelernt und die haben davon gezehrt. Es waren viele, die gesagt haben, wir hätten nicht überlebt, wir hätten nicht die Kraft gehabt, durch diesen Terror durchzukommen, wenn wir uns nicht gegenseitig immer wieder Bibelverse vorgetragen hätten und zusammen irgendwelche Liedtexte oder irgendwas, was noch irgendwo hängen geblieben war. Und das kann einfach der Anker sein oder der Haltepunkt, den man dann braucht. Amen.